Hallo Philipp.
Hallo Elmar.
Sag mal, wer von uns beiden ist heute am weitesten entfernt von seiner Heimat?
Ich bin mir relativ sicher, du, weil du kannst das Meer sehen. Also hoffe ich zumindest für dich, ich noch nicht.
Wir sind ja heute beide auf Dienstreise unterwegs. Ich bin im Norden, du bist so Mitte bis Norden, würde ich sagen, oder?
Also hier empfindet man das noch nicht als Norden. Aus unserer Perspektive ist es aber Norden. Hier gibt's, hier ist noch nicht ganz platt, aber ja, also kurz davor.
Ja, also ich musste ja heute bis zu einem größeren Hauptbahnhof fahren und dann noch eine Stunde mit dem Regionalzug und es war schon alles sehr flach, wo ich rausgeschaut habe. War aber auch mal schön, so echt so ganz flache Gegenden zu sehen.
Ist mal anders, ja.
Verrückt. So, heute, nachdem wir ja aus dem Hotels aufnehmen, machen wir jetzt mal wieder eine lustige Plauderstunde. Aber bevor ich zu zwei Themen komme, über die ich gerne mal sprechen möchte, was gibt's denn bei dir im Moment Schönes?
Oh, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu flach. Das Wetter ist ja
jetzt. Hast du einen Witz?
Keine Witze, aber das Wetter ist ja jetzt seit einiger Zeit wieder so gut, dass ich regelmäßig Fahrrad fahren kann und, da liebe ich ja trotzdem nicht die Berge, sondern eher das Flache. Geht ja an genügend Flüssen hoch und wieder runter. Das macht mir sehr viel Spaß, gerade endlich wieder draußen in Bewegung zu sein.
Ach, schön. Ja, das Wetter wird auch wieder endlich entsprechend. Man kann sich den Wind um die Nase wehen lassen, sozusagen.
Genau. So, und was gibt's bei dir Schönes?
Wir waren eigentlich auch etwas Sportliches, allerdings von meinem Kind. Wir bringen sie ja öfter zum Reiten und so. Und letztes Wochenende war ein Reitturnier. Das heißt, da hat sie sich lange darauf vorbereitet, hat sich darauf konzentriert. Wir waren sehr früh da, dann hat sie sich hergerichtet, das Pferd hergerichtet und dann hat sie ein Turnier geritten. Die ist jetzt nicht Erste geworden, aber natürlich sind wir stolz auf sie. Und es ist echt schön zu sehen, wie sehr, wenn jemand so an einer Sache dranhängt, wie sehr man sich da reinbeißen kann. Ist wirklich sehr schön zu sehen. Und wie gesagt, die Eltern sind sehr stolz auf sie.
Sehr gut. Ja, und es muss ja jetzt auch nicht immer der große Erfolg sein im Sinne von hier erste Plätze oder so, sondern einfach grundsätzlich das Erlebnis, ja, wenn man da Zeit investiert, dann kommt was bei rum. Das ist macht ja schon mal viel aus.
Kommen wir von schön zu was anderem. Nein, so schlimm ist es nicht, glaube ich. Aber ich habe gedacht, wir müssen mal wieder über Alltagsthemen sprechen. Wir hatten ja letztens eine Folge, wo wir über Meetingkultur und so gesprochen haben und ich konnte nicht mehr sprechen, weil wir so viel gesprochen haben. Und ich hatte das, glaube ich, in der Folge auch schon mal erwähnt, aber das ist etwas, was mir zurzeit des Öfteren durch den Kopf durchgeht und je länger ich das beobachte in Meetings, desto frappierender wird das eigentlich, nämlich das Phänomen von den Sofa-Trainern. Also ich nenne es jetzt mal deshalb Sofa-Trainer, weil ich hatte das so gehört in einem Podcast. Nämlich das Phänomen, dass wenn man zu Hause ein Spiel anschaut, weiß man ja exakt, wen man jetzt einwechseln sollte und weiß natürlich exakt aus, auch dass die Person, die man dann eingewechselt hätte, wäre natürlich der Siegtorschütze gewesen oder hätte das letzte Tor verhindert oder was auch immer. Und das ist ja, was heißt das Problem an dem Beispiel ist ja, dass man zum einen die Realität vor sich sieht, also ein Trainer, der nichts kann, und man geht davon aus, dass die eigene Idee ja immer die absolut richtige wäre. Das heißt, man kann zu dem, was gerade passiert, kein Gegenbeispiel nehmen, sondern geht immer davon aus, mein Beispiel wäre das Beste gewesen. Und über das Phänomen wollte ich mal sprechen. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Introspektion an. Hast du das selber schon mal irgendwo gemacht, sowas?
Dass ich der Meinung war, es besser zu wissen als der Trainer, oder?
Ja,
natürlich. Mhm. Da bin ich.
Und war es auch absolut der festen Überzeugung, diese Niederlage wäre verhindert geworden, weil ich in der 60. Minute, keine Ahnung, wen Lothar Matthäus eingewechselt hätte?
Ich glaube, mit Lothar Matthäus wäre ich nicht zurechtgekommen, aber naja, natürlich, also ich glaube, jeder, der sich irgendwie für Mannschaftssport begeistert und mit dem Fußballbeispiel natürlich ganz vorne ran, ist da mal mindestens einmal der Meinung gewesen, wahrscheinlich noch sehr viel öfter. Und selbst wenn man sich dessen bewusst ist, dieser Thematik, ja, regt man sich über Wechsel oder Nichtwechsel oder sonst irgendwas manchmal auf und denkt, boah, wie kann man nur jetzt das machen? Wie kann man nur jenes machen? Und eigentlich ist doch offensichtlich das. Das Schöne ist, am nächsten Morgen, wenn man mit den Kollegen drüber redet, dann hat man auf jeden Fall recht, weil die drei Gedanken, die man noch hatte, die muss man dann ja nicht erzählen. Aber also ja, das ging mir sicherlich auch schon so.
Ja, ich muss sagen, das ging mir auch lange so, ehrlicherweise, bis ich irgendwann mal mir überlegt hat, Moment mal, der Trainer, also in dem Fußballtrainer von meiner Mannschaft sieht die Spieler eine Woche lang. Also der hatte unter der Woche irgendwelche Trainings und spricht mit denen, weiß, wie die drauf sind. Keine Ahnung. Also der hat viel, viel mehr Informationen als ich. Der weiß auch, wie, keine Ahnung, der Spieler kommt zu ihm und sagt ihm, pass auf, meine Freundin hat sich gestern getrennt von mir oder wie auch immer. Wir hängen das nicht an die große Glocke, aber mir geht's beschissen. Ne? Das sind alles Informationen, die ich ja nicht weiß. Als ich mir das vor Augen mal geholt habe und das zweite noch, dass ja Menschen nichts Böses wollen eigentlich. Also kein Trainer will ja verlieren, sondern die Idee ist ja zu gewinnen. Also gehe ich mal davon aus, ne? Also in allermeisten Fällen zumindest.
Üblicherweise sollte das der Fall sein, ja.
Und dann habe ich es mir wirklich abgewöhnt. Also ich habe mir dann zwar schon das öfter in Frage gestellt, also ich habe dann die Frage immer so rumgedreht, so ich bin mal gespannt, wie diese Auswertung später erklärt wird. Also warum, was war die Idee des Trainers, um diese Auswechslung zu machen? Das fand ich irgendwann die viel spannendere Frage.
Ja, also ich habe in der Hinsicht vielleicht auch eine Lernkurve mitgemacht, aber nicht so weit wie du, sondern die ist bei mir eher so. Ich würde jetzt dieses und jenes tun oder ich habe nicht verstanden, warum das hier jetzt passiert ist, aber nicht mehr mit dem Blick darauf, ich hätte es ja besser gemacht, weil das ist garantiert nicht der Fall. Ich meine, ich bin im Fußball immer eine Null gewesen und ich finde faszinierend, was die Leute, die Fußball spielen können, denn hinkriegen. Da werde ich mir bestimmt nicht anmaßen, es besser zu wissen als der Trainer. Aber das auch erst mit Lernen und trotzdem gibt es manchmal Entscheidungen, wo ich mir denke, wie kannst du denn jetzt defensiv wechseln? Wir müssten doch eigentlich ein Tor schießen. Aber ja, ich weiß es bestimmt nicht besser.
Ich habe im Übrigen eine wahnsinnige Fußballkarriere hinter mir, falls ich das jemals erzählt habe. Also
Na, da jetzt bin ich gespannt.
ich war ja mal in einem Fanclub und unter Fanclubs gibt es ja auch des Öfteren so Fußballspiele und ich durfte mal einmal mitspielen. Klammer auf, ich musste in einem mitspielen, weil es ging ein Mensch ab. Und ich habe einmal im gesamten Spiel den Ball bekommen, habe den einfach nach vorne gedroschen, zufällig auf den Kopf von dem eigenen Spieler, der dann reingeköpft hat und es war ein Tor. Das heißt, ich habe die eine Flanke gemacht, die zum Tor geführt hat und das war meine komplette Karriere.
Okay, das ist lustig. Da muss ich jetzt meine in Anführungszeichen auch noch zum Besten geben. Ich habe in der Schule zu denen gehört, die lieber gar nicht in eine Mannschaft gewählt worden sind. Also nicht als Letztes, sondern lieber wirklich überhaupt nicht. Aber das ging natürlich auch nicht. Und die eine Situation, an die ich mich bis heute gut erinnern kann, ist der Gegner, der im Verein gespielt hat, schießt mir aus kürzester Entfernung in den Magen. Und während dem Fallen sehe ich noch, dass der Ball ins Tor rollt. Das heißt, ich habe ein Tor geschossen, in dem man mich umgeschossen hat. Das ist das Einzige, was ich jemals erreicht habe. Ja, Fußball scheint dann offensichtlich nicht unsere Qualität zu sein, zumindest im selber Spielen.
Nee, aber Meetings sind es und da komme ich jetzt genau zu dem Kreis außenrum, weil ich beobachte das aktuell sehr oft. Gut, ich schaue auch im Moment öfters drauf, zugegebenermaßen. Aber ich bin ja an einem Punkt, wo ich ja durchaus Entscheidungen ja treffen muss. Also ich bin beteiligt an Planungen, wie es weitergeht, was demnächst umgesetzt wird und so weiter. Also es existiert zwar eine Großplanung, also wir müssen innerhalb von ein paar Jahren von A nach B kommen, aber so diese ganz kleinen Schritte, ne, die müssen ja irgendwo geplant werden und da bin ich halt dabei. Und es ist Wahnsinn, wie sehr Leute grundlegend das immer in dem Moment besser wissen. Also ich hatte das letztens wieder, wo ich glaube, ein Vierteljahr darauf hingearbeitet habe, um eine Aufgabe vernünftig definieren zu können und weitergeben zu können. Hab das gemacht und mir wurde daraufhin von einem Entwickler sofort erklärt, dass es ja völliger Schwachsinn sei und so weiter und so fort. Und ich merkte halt schon an dem raus, wie er argumentiert, dass er einfach von der Materie keine Ahnung hat. Hat dann aber mit einer Selbstsicherheit argumentiert, die war Wahnsinn. Das war wirklich so komplette Selbstsicherheit und das ist so ein völliger Schwachsinn und das führt ins Desaster.
Ja, kann ich erstmal verstehen, dass da also erstmal auch Frust bei dir irgendwie herrscht. Die Frage ist, wie kommt man mit sowas zurecht? Weil nur das Erkennen, dass da jemand eigentlich ahnungslos ist, das reicht ja nicht. Also damit kommst du ja aus der Problematik nicht raus. Die Frage wäre deswegen für mich, was hast du gemacht? Weil, also ich meine, du kannst so jemand vielleicht auch mal auflaufen lassen und dann wird's ein richtig unangenehmer Termin, aber was hast du damit getan?
Ja, das ist genau der Punkt, wo es ja doof wird. Also ich habe natürlich argumentiert, ich stand natürlich schon dort und konnte erklären, warum ich was gemacht habe. Aber wie es halt am Schluss raus so ist, du bist immer am Schluss Wort gegen Wort eigentlich. Was dann passiert ist, und das ist der Punkt, der mich daran wirklich nervt, ist ja, dass es dann im Endeffekt so. Wie soll man sagen? Also wir arbeiten ja in einem Scrum-Projekt. Das heißt, wir haben eine Person, also Scrum Master, die leitet. Und was die ja macht, muss ja objektiv dann sagen, gut, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt auflösen können. Womit dann der andere Entwickler jetzt den Auftrag bekommen hat, das Ganze besser zu recherchieren und daraus etwas abzuleiten. Was daraus hinaus lief, dass er 3 Tage lang an einer Recherche gearbeitet hat, die wir am Schluss raus eigentlich wegschmeißen konnten, weil die halt ein Viertel der Hintergründe einfach abgegangen ist. Also das ist so wie der Trainer, der halt die gesamte Woche die Mannschaft zieht und der hat sie halt nicht gesehen quasi, aber hat trotzdem genau gewusst, wie er jetzt aufstellen muss. Und das wirklich Ärgerliche dabei ist ja, wir sind bei uns, die Hälfte des Teams sind interne, die Hälfte sind externe. Derjenige, der jetzt so ganz genau wusste, wie es angeblich falsch ist, der ist extern. Das heißt, der wurde jetzt nochmal 3 Tage beauftragt, irgendwas zu machen, um was nachzuweisen, was wir in die Tonne treten konnten und so weiter und so fort. Und wir haben am Schluss im Endeffekt 3, 4 Tage ihn bezahlt für nichts, für die Tonne.
Ist die Frage, hat er sich selber Arbeit generiert? Also ja, hat er offensichtlich. Die Frage ist nur,
Alter,
ist es
ja.
wissentlich oder absichtlich
Nein.
gewesen oder nicht? Aber okay, das ist ja schon mal gut.
Das
Ja, also.
ist übrigens so ein Punkt. Ich glaube das an der Stelle nie. Also das wäre schon Wahnsinn, wenn irgendwer absichtlich sowas reinbauen würde, um mehr das zu machen. Das wäre schon. Na.
Ja, also ich glaube auch, dass das eher selten vorkommt, aber ich bin mir auch sicher, dass es vorkommt. Also gibt da bestimmt Kandidaten. Aber ja, okay, wollen wir das mal nicht unterstellen. Und trotzdem ist ja die Frage, also das Dumme ist ja, wenn du in Argumentationsnöte kommst. Also erstmal ist es so, wenn da jemand sagt, oh, nee, das geht so nicht oder das muss ganz anders sein, dann ist ja erstmal die Erwartungshaltung, dass der oder diejenige auf der anderen Seite mit Argumenten kommt, die irgendwie stichhaltig sind. Das Problem ist, wenn dann da niemand drinne sitzt, der es wirklich bewerten kann, außer vielleicht du, dann hilft einem die ganze Sache ja nichts. Dann ist ja, bring mal Argumente. Wer bewertet die Argumente? Ja, derjenige, der ein Gegenargument hat, das nimmt halt nichts. Wenn denn jemand anderes noch dabei ist, der oder diejenige sagen kann, hier so läuft's, okay, aber das ist offensichtlich nicht der Fall.
Na ja, gut,
Und
aber
dann.
stichhaltiges Argument ist so eine Sache. Nimm zum Beispiel, wir wollen jetzt irgendeine neue Softwarebibliothek verbinden. Da kannst du jetzt hingehen und sagen, okay, das Ding hat auf GitHub, keine Ahnung, 10.000 Likes und deshalb können wir es verwenden, weil offensichtlich benutzen es genügend. Dann kann dir der Nächste sagen und sagen, nee, das ist aber zu wenig. Also du bist bei nichts Stichhaltigem am Schluss.
Ja, das ist richtig. Da, also du kommst aus der Thematik Argumente anhäufen müssen leider nicht heraus. Außer es gibt halt jemand, der das Ganze beurteilt und genau diese Frage stellt, okay, wer hat denn wo Expertise und dann halt auch wissen muss, welche du hast und welche derjenige hat, der das jetzt in dem Fall kritisch hinterfragt hat, um es mal nett zu formulieren.
Naja, das Spannende ist ja, dass die Person ja das durchaus ja öfters macht. Also das ist immer schon, weil man ist schon so an einem Punkt, wo man sich immer schon auf diese Gegenargumentation schon darauf vorbereitet, was A schon mal viel Zeit kostet. Das heißt, du hast dann noch mehr Zeit obendrauf eigentlich, die du verbrauchst. Und B, ich weiß nicht, manchmal glauben Menschen, es liegt ein Wert darin, Dingen immer grundlegend zu widersprechen.
Also ja, genau, die gibt's. Hauptsache ich bin dagegen. Ich weiß noch nicht gegen was, aber Hauptsache ich bin dagegen. Die Frage ist für mich, ob das da nicht aber vielleicht noch einen weiteren, was gibt, was nochmal dahinter liegt. Also eher die Problematik nicht grundsätzlich des Widerspruchs, sondern dass da jemand ist und dich in der Rolle nicht akzeptiert oder wahrnimmt oder sonst irgendwie. Das kann natürlich auch noch ein Problem sein und das ist jetzt nur das, wie es erkennbar ist.
Ja, wäre möglich. Ja, ich glaube, dass da auch schon eben das mitschwingt, dass jemand sich, ja, wie soll man sagen, auch etablieren will, weil das ist ja durchaus ja auch einfache Methode, sich zu etablieren. Weil du stehst ja am Schluss auch schon immer irgendwo ja im Mittelpunkt damit ja dann auch. Das Spannende ist halt, was ich an der Stelle bei Scrum dann schon problematisch finde, ist ja, das kann man schon mal machen. Also ich habe kein Problem, wenn jemand sagt, Moment mal, schlechtes Bauchgefühl und so weiter und so fort, habe ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, okay, dann schaust du mal genauer an und dann reden wir nochmal drüber, ob das Bauchgefühl wirklich so schlecht ist. Das Problem ist halt, wenn jedes Mal das Bauchgefühl schlecht ist, dann muss man irgendwann mal die Frage stellen, Moment, was stimmt hier nicht? Im Scrum allerdings, beziehungsweise so, wie es halt bei uns gelebt wird, wird das als positiv gesehen, weil jemand hier, wie soll man sagen, auch mal gegen den Strom schwimmt. Oder wie wir es letztens in der Reto hatten, es wird eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen. Das war irgendwann der Moment, wo ich da interveniert habe und gesagt habe, also Begriff Wahrheit an der Stelle ist so ein bisschen schwierig jetzt. Also das kann ich jetzt so nicht so ganz akzeptieren.
Ja, okay, genau. Also ob das eine Wahrheit ist, sei mal dahingestellt, aber es findet eine kontroverse Diskussion statt. Okay, ja, ob das unbedingt zwangsläufig positiv sein muss, gerade wenn man sich die Frage stellt, wie viel Zeit geht denn da drauf? Ja, ist richtig. Also ist nicht zwangsläufig zielführend.
Nee, absolut nicht. Und vor allem, ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe da auch manchmal nicht der Wert, der in einer Diskussion stecken soll, dahingehend. Weil der mir ja nichts bringt. Also es gibt Diskussionen, die haben einen Wert, aber es gibt auch Diskussionen, die sind einfach nur sinnlos, weil, ja, keine Ahnung, also auf einer Grundlage sind, die halt eher zäh ist, die keinem irgendwie weiterbringt am Schluss.
Ich meine, wir haben in der IT ja öfter mal die Bezeichnung, ich habe da einen Sparringspartner. Also nicht, also ja doch im Sinne von, wie es im Boxen ist, da wird was ausprobiert, da wird was trainiert, da wird was versucht. Deswegen meine nächste Frage, kriegst du diesen, also findet dieser Widerspruch, es geht ja offensichtlich irgendwie auch um eine einzelne Person, findet der halt immer in der Gruppe statt? Wie ist es denn, wenn ihr jetzt euch zu zweit unterhaltet? Weil eigentlich ist es ja ein, finde ich, ein oder ist ein möglicher Mehrwert, wenn da jemand dabei ist, der sich Gedanken dazu macht, sich überlegt, hey, sind das hier die optimalen Lösungen? Und dann eben auch man gemeinsam zu etwas Neuem kommt. Vielleicht halt eben auch was, was du, obwohl du die ganze Woche mit der Mannschaft unterwegs bist, nicht gesehen hast. Aber wenn das immer nur in der Konfrontation in der Gruppe ist, dann bin ich halt stärker bei diesem Profilieren-Thema, was du gemeint hast.
Ja, habe ich auch schon probiert. Also, was ich in so einem Fall normalerweise mache, ist ja durchaus mit Leuten davor schon zu sprechen, weil wenn du dann im Meeting drin bist, dass es halt einfacher durchgeht. Die Rechnung ist halt am Schluss, wenn ich mit jemandem one-to-one spreche, 1 Stunde, dann sind halt 2 Stunden hops gegangen. Wenn ich ein Team habe von 10 Personen und ich spreche dort eine Stunde lang, sind es halt 10 Stunden. Also, deswegen ist es in so einem Moment ganz gut, das so zu machen, bringt aber nichts. Das habe ich direkt festgestellt, das ist nicht möglich. Nein, da muss schon die große Bühne her.
Ja, okay. Was dann halt wirklich sehr auf Profilieren hindeutet und nicht auf ja eine sinnvolle, ja ein reales Interesse, eine sinnvolle Lösung zu finden.
Das stimmt, ja. Kennst du eigentlich Parkinsons Law, also das Gesetz von Parkinson?
Boah, es ist mal wieder eines von diesen, wo ich erstmal sage, nee, wahrscheinlich nicht. Wenn du es mir dann erzählst, was ist dann wahrscheinlich doch.
Also, das ist in einem Aufsatz in Buchform erschienen, anscheinend nämlich 1957. Und dort ist so, dass er, also ein Parkinson, also der Mann heißt Parkinson, da geht es nicht um die Krankheit Parkinson, sondern der Mann heißt da Parkinson. Er beschreibt dort das Law, nämlich die auf einer Tagesordnungspunkt verwendete Zeit ist umgekehrt proportional zu den jeweiligen Kosten. So, und ich zitiere jetzt mal aus der Wikipedia raus. Parkinson schildert die Sitzung eines Finanzausschusses, in der es um die Bewilligung der Gelder für einen Atomreaktor, ungefähr 10 Millionen Dollar, geht. Diskussionsdauer 2,5 Minuten. Ein Fahrradunterstand, $2,350, 45 Minuten Diskussion. Und Kaffee für die Sitzung eines anderen Ausschusses, monatlich $4,75, eine Viertelstunden Diskussion.
Ja, sowas kenne ich.
Die Theorie dahinter ist, dass man dort am längsten darüber diskutiert, wo sich die Menschen einfach am sichersten aufbewegen. Also wo sie glauben, dass sie was dazu beitragen können. In dem Fall ein Entwickler, Softwareentwicklung, da kann er was dazu beitragen. Und deswegen wird da am meisten diskutiert.
Ja klar, ich meine, was der Kaffee kosten sollte, weiß jeder. Was ein Fahrradunterstand kosten könnte sich jeder Gedanken dazu machen. Bei dem Atomkraftwerk sind es übrigens 13 Milliarden, aber ja, passt.
Nein, ich weiß, $10 Millionen.
Ja, in dem Beispiel, das war jetzt der Bezug auf, was war das Ding? Oder waren es 23 oder 27 Milliarden, das letzte Ding da in Frankreich? Naja, es war auf jeden Fall.
So, ja, das stimmt.
Aber gut, es sind ja auch ein paar Jahre in der Zwischenzeit ins Land gegangen. Ja, also ich kenne so Diskussionen, die ich mir auch schon anhören und angucken konnte von wegen, wie sieht denn die Investition aus Unternehmenskauf, also Merger and Acquisitions. Im Gegensatz dazu, was geben wir denn für einen Zuschuss für den ÖPNV für unsere Mitarbeiter? Ja, das eine ist sehr schnell, das andere mehrere Sitzungen in Anführungszeichen.
Ja, und ich weiß nicht, warum, ich verstehe einfach nicht, welcher Wert da dahinter steckt, weil vor allem bei dem Punkt hier in dem Beispiel mit dem Kaffee, da muss doch irgendwann nach der dritten Wortmeldung muss sich ja alles nur wiederholt haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dann ständig neue Argumente hinzugekommen sind. Und ich verstehe das nicht. Mir wird solche Dinge langsam wirklich zu doof, wenn ich in einem Meeting merke, dass sich Dinge einfach wiederholen und Menschen sich nur mehr sprechen hören wollen. Ich sage es auch gleich dazu. Jeder, der mich wirklich kennt, weiß, ich sage in Meetings normalerweise sehr wenig. Also ich versuche das schon auch selber zu leben, dann eben jetzt nicht nochmal das 30. Mal das Gleiche zu sagen.
Ja, und du gehörst damit zu den Leuten, denen dann später gesagt wird, du musst mehr Sichtbarkeit haben.
Ja, die habe ich schon, keine Angst.
Ja, du, ich meine, du fragst nach dem Wert. Die Sache ist, um welchen Wert geht es? Die Frage, die du stellst, ist nach dem Wert für das Projekt oder das Unternehmen oder ja, eure Tätigkeit da. Den Wert, den dein Gegenüber da vielleicht sieht, ist halt eben das Profilieren oder das die Selbstdarstellung. Und da geht es nicht um, das ist nicht derselbe Wert, den ihr da aufaddiert, sondern das sind unterschiedliche. Und deswegen funktioniert deine Fragestellung für dein Gegenüber nicht.
Ja.
Was für wen sie funktionieren sollte, wäre eigentlich den Product Owner da drin oder im Zweifel auch den oder die Scrum Masterin, die feststellen müsste, ja, Moment mal, was nützt uns das eigentlich? Aber dazu gehört eine Menge an Erfahrung, würde ich sagen, weil wenn du schon sagst, es ist erstmal eine positive Bewertung, ist schön, dass kontrovers diskutiert wird oder mal die unangenehme Wahrheit ausgesprochen wird, dann da findet keine ausreichende Auseinandersetzung mit den Fragestellungen statt, sondern da wird nur Wortmeldung positiv wahrgenommen und die Simulation dessen nicht erkannt.
Das ist richtig, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch, also das ist der Punkt, wieso ich auch mal drüber sprechen wollte, hauptsächlich, dass ich es erstmal rauskriege, weil im Moment mir das etwas auf die Nerven eben geht, dass man allein dessen, dass jemand etwas Kontroverses sagt, und einen positiven Punkt drin findet. Bin ja immer furchtbar. Und vor allem dazu auch das, wieso ich im Moment überhaupt auf Dienstreise bin. In jeder Gruppe sind ja auch ein paar Menschen drin, die sehr selten etwas sagen. Vielleicht, weil sie sich auch manchmal nichts trauen. Das ist der Punkt. Ich hatte mir im jetzigen Arbeitsbereich einen geschnappt und gesagt, pass auf, du hast jetzt die Aufgabe X. Also ich wusste, dass er das machen will. Und das darf er mir jetzt vorstellen. Und ich fahre extra zu ihm hin, dass er das vorstellen kann. Und der Hintergrund ist auch, dass der normalerweise sehr zurückhaltend ist im Meeting. Und das ist das Spannende, weil meiner Meinung nach, also jeder, der in Scrum-Projekten drin ist, schaut auf die Menschen, die wenig sagen und nicht die auf viel sagen. Ja, die ständig viel sagen, ignorieren irgendwann. Die wenig sagen, das sind die Wichtigen. Die musst du nochmal nach vorne holen.
Das sehe ich ganz genauso. Und Du musst vor allem dann besonders aufmerksam sein, wenn sie mal was sagen, weil dann hat es im Allgemeinen Hand und Fuß. Dann ist es durchdacht und es ist halt nicht nur dahingelabert. Das ist nicht nur dahingeredet, weil sich jemand gerne reden hört, weil genau diejenigen sind, die, weil das genau diejenigen sind, die sich selber überwinden müssen, etwas zu sagen. Und das machen sie nur, wenn es wirklich etwas bringt. Also den Punkt, den sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, wir kennen alle die Dampfplauderer, wo man sich nach dem dritten Satz fragt, ja, okay, und wo kommt jetzt die Erkenntnis oder was bringt uns das jetzt? Und ja, da ist wenig Mehrwert zu erkennen.
Schauen wir mal, ich werde es noch weiter beobachten, mal schauen, ob ich intern die Kultur irgendwann mal so drehen kann, dass, keine Ahnung, ab den Wortmeldungen ist vorbei. Irgendwas in der Art.
Ja, jeder hat eine zugewiesene Redezeit, ist dann im Parlament die Lösung dazu. Ob das gut ist, ist auch eine andere Frage, ja. Aber
Manchmal.
wenn du schaffen würdest, dass jemand weiteres Bewertungen dessen vornehmen kann, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen. Ist aber auf der anderen Seite auch recht schwer, je nachdem, wie so ein Scrum-Team zusammengestellt ist. Ich weiß ja selber, dann hocken da im Zweifel halt 5 Leute drin, die sich eigentlich gut ergänzen sollten, aber nicht zwangsläufig jeder dasselbe kann, was jemand anderes kann. Und dann findet diese Bewertung halt nicht wirklich statt oder nicht ausreichend statt.
Abgehen, so eine hundertprozentige Bewertung geht eh nicht. Das ist genauso wie eben dieser Begriff der Wahrheit und so. Das ist nur eben, das ist ja nicht möglich. Und
Ja, und am Ende wissen wir auch nicht, wer das Tor geschossen hätte.
das ist genau eben der Punkt. Du weißt es nicht. Also, du kannst nicht sagen, war das jetzt gut oder schlecht oder irgendwas. Weiß ich nicht. Du weißt, dass es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, ja, aber dann ist halt am Schluss aus der Punkt, wer ist jetzt einer? Und es kann am Schluss nur einer sein.
Ja, und Lothar Matthäus wird nicht eingewechselt, das sage ich dir.
Ich muss an der Stelle ehrlich sagen, nachdem ich ja durchaus Fußball sehe, Lothar Matthäus ist übrigens derzeit der beste Kommentator, den ich kenne. So, und das sagt ganz viel über die anderen deutschen Kommentatoren aus.
Du meinst Experte, oder?
Ja, ich würde ihn schon Kommentator nennen. Also, das ist so einer der wenigen, die wirklich Spielsituationen richtig callt. Also, das halt vernünftig einordnen kann, was gerade ihm passiert.
Ja, das ist sehr interessant. Ich kann mich mit dem Gedanken irgendwie immer noch nicht so richtig anfreunden. Du hast mir das letztens schon mal so gesagt, was aber vielleicht daran liegt, dass ich ihn zu selten als Experten oder Kommentator mitbekomme und einfach immer noch das Bild von früher im Sinn habe, wo ich mir gedacht habe, sei einfach still, spiel von mir aus weiter Fußball, aber sei halt irgendwie einfach still. Das ist, ja. Ich habe aber genügend andere Kommentatoren, wo ich mir heute denke oder Experten, wo ich mir heute denke, ey, sei doch einfach still. Und es gibt auch manchmal Spiele, wo ich den Kommentar abschalte, weil es einfach grottig ist. Aber gut, es ist auch kein einfacher Job. Also,
Du musst einfach Fan einer Mannschaft werden, die in der Bundesliga spielt.
es hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Ja, ich kann mich
Was mich,
wenigstens noch an deutsche Meisterschaften erinnern.
was mich aber zu einem anderen Thema führt, über das ich sprechen wollte, was mir furchtbar im Moment aufs Senkel geht, Retro. Also wenn wir schon dabei sind, dass deine Mannschaft zurück in die Bundesliga soll und vor allem Deutscher Meister werden sollen. Sie waren es ja schon mal, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ehrlich, das ist Retro. Ja, und der Hintergrund war, ich war laufen und sehe auf einmal auf einer Litfaßsäule, ja, das Wort gibt es wirklich, Litfaßsäule, eine riesige Schnauze eines Hundes. Und drunter steht, er schnüffelt wieder. Und ich habe gesagt, Leute, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht so schlimm um dieses Land stehen, dass Kommissar Rex wiederkommt. Das gibt's doch nicht. Und er war es.
Ja, das habe sogar ich mitgekriegt und habe mir auch nur gedacht, hä? Wieso das? Aber ja, du, Retro ist angesagt. Alles ist Retro. Oder nee, nein, also die Frage ist nicht viel zu sehr Remake. Also es gibt so viel, was neu oder nochmal neu gemacht wird, wo ich mich an Stellen frage, ist das wirklich notwendig? Brauchen wir das wirklich so? Aber die Leute wollen es.
Ja, aber ist das nicht auch ein gewisser geistiger Bankrott, wenn man jetzt sogar Kommissar Rex wiederbelebt? Ich meine, der Pumuckl war ja schon schlimm genug, um ehrlich zu sein. Also in der KI-Stimme von Hans-Göring, also, boah, ja, und jetzt kommen sie mit Kommissar Rex um die Ecke. Dann hattest du letztes Jahr noch die nackte Kanone.
Ja, das ist richtig, aber also in Bezug auf Medienschaffende, vorrangig Film und Fernsehen, aber auch vermehrt Computerspiele, habe ich sowieso das Gefühl, dass an den, also das, was man so landläufig als Blockbuster bezeichnet, da ist kein Risiko mehr drin. Das ist immer dasselbe Zeug. Also ich weiß nicht, wie viel 47 Marvel-Filme, Avengers hoch und runter, die man in den letzten Jahren gesehen hat, The Fast and the Furious 23 oder was auch immer, wie viel das ist, keine Ahnung. Ja, auch die Star Wars Sachen sind ausgeschlachtet worden mit hier, das hier, was noch parallel ist und da noch eine Story und da noch eine Serie. Also ich habe ich weiß nicht, ob das wirklich das Thema Retro ist. Also es gibt natürlich auch haufenweise Computerspiele, die irgendwie Remake und HD Edition und sonst was wieder veröffentlicht. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Retro ist oder ob das nicht einfach Angst davor ist, was Neues zu machen und dann lieber dasselbe, was früher mal erfolgreich ist, nochmal. Und es funktioniert ja auch irgendwie nicht schlecht. Aber man traut sich einfach nicht mal wirklich radikal wieder anders. Das ist eher so mein Gefühl.
Ja, wenn man mal drauf schaut, du hattest ja gerade ein Computerspiel, letztes Jahr kam ja Clair Obscur 33 raus. War ja ein riesiger Hit, aber ist mal was Neues. Also ich habe es zufällig letztens jetzt fertig gespielt. Moment, mein Argument kommt doch. Also das Ding passiert schon und dann feiern alle und sagen, ja, es geht doch. Das Problem ist, glaube ich, was man nicht sieht, sind die hunderte, tausende Projekte, die daneben sind, die es nicht schaffen. Die kannst du ja nicht sehen, weil die schaffen es ja nicht. Also, um in deine Aufmerksamkeitsschwelle zu kommen, das bedarf schon einiges an Erfolg. Und die sie eben nicht schaffen, die siehst du ja nicht. Deswegen stellt sich da ja die Frage, ist diese Angst vielleicht berechtigt? Wollen wir überhaupt was Neues oder wollen wir in dem Retro-Kommissar-Rex-Kitsch versinken?
Ja, also deswegen, ich stelle ja gar nicht hinter Frage, dass die Remakes oder sonst irgendwie, dass die nicht erfolgreich sind. Aber also ist es spannend, interessant? Boah, ich weiß es nicht. Also Gothic 1 Remake, wird einen das so fesseln wie das Originalspiel? Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, da sind natürlich auch viele Jahre in der Zwischenzeit vergangen. Ja, also ich bin da eher skeptisch. Wenn diese ganze Energie, die in Remakes, Neuverfilmungen und Ähnliches reingesteckt werden würde, eben wirklich neu ist, kann ich mir schon vorstellen, dass da sehr viel, sehr Gutes bei rumkommt. Manchmal hat man aber einfach das Gefühl, also wenn du am Kino vorbeiläufst, dann steht hinter jedem Film irgendwie eine hochgezählte Zahl, weil niemand auf was wirklich Neues kommt. Also es stimmt natürlich nicht ganz, aber also manchmal kommt es einem so vor.
Ja, absolut. Ich meine, bin letztens durch die Stadt gegangen, habe ein Plakat gesehen von einem Konzert im Übrigen von BAP mit dem 50-jährigen Jubiläum. Ich dachte, okay, das ist auch lange. Was dich sehr, sehr stark erfreuen wird, Scooter spielt auch noch, also wieder eigentlich. Ja. How much is a fish? Keine Ahnung. Oder Hyper, keine Ahnung was. Also, wie gesagt, das ist alles immer der gleiche Brei. Und ja, du hast schon recht mit dann noch 30 Fortsetzungen. Und wenn die Fortsetzung dann nicht passt, weil man in einer Sackgasse ist, dann macht man irgendein Prequel, um irgendwas zu klären, was kein Mensch interessiert.
Genau, und dann wird das alternative Universum aufgemacht, um dann doch nochmal was zurückzudrehen, was man schon einmal irgendwie in eine Richtung gedreht hat.
Oh ja.
Ja, also finde ich irgendwie alles nicht so cool. Ich meine, das 50 Jahre Jubiläumskonzert von BAP, damit kann ich vielleicht noch irgendwie ganz gut leben, weil da müssen sie nicht ihre alten Lieder neu einspielen, sondern es ist halt irgendwie immer noch dieselbe Band, während das Remake von irgendeinem Spiel, was 2003 rausgekommen ist, ist halt, also da ist meistens niemand mehr der originalen Sache noch dabei, sondern da gehört halt heute irgendeinem Spielestudio die Rechte von einem Spiel, was vielleicht irgendwann mal in Polen entwickelt worden ist, was jetzt nach Kanada oder nach Südkorea oder was weiß ich wohin in ein Spielestudio vergeben worden ist. Ah, weiß nicht. Also da ist dann schon nochmal ein deutlicher Unterschied für mich. Und mich haben die Sachen auch alle irgendwie nie gefesselt. Sogar die Spiele, die ich selber früher intensiv gespielt habe mit Remake und HD Edition und keine Ahnung was, Nö, eigentlich nicht.
Ja, wobei ich da eine kleine Lanze dafür schon brechen möchte, bei Computerspielen erstmal. Ich habe letztens die Final Fantasy Remastered durchgespielt, 1 bis 6. Das hat den großen Vorteil, die kriegst du nie anders. Also
Ja.
die Version, die sind halt dann geportet worden. Das heißt, ich konnte sie jetzt auf meinem Steam Deck spielen, was halt davor nicht gegangen wäre. Ich hätte vorher dann nichts vernünftig spielen können. Also nur sehr ecky.
Okay, also das ist für mich ein nachvollziehbares Argument, was schon nochmal einen Unterschied macht. Und es gibt bestimmt auch das ein oder andere, wo Usability sich irgendwie deutlich verbessert hat, weil das Spiel vor 25 Jahren rausgekommen ist, bin ich auch irgendwo dabei. Aber die Frage ist, fesselt es dich nochmal so? Womit ich bei Computerspielen dann schon irgendwie ganz gut leben kann, ist, was weiß ich, das Spielprinzip von Anno, von der Reihe oder von Civilization oder sowas. Das hat sich irgendwie gehalten. Und da kann ich auch verstehen, dass es irgendwie immer wieder neue gab. Wobei ich klar sagen muss, die Anno-Spielserie, die hat sich halt irgendwie immer wieder recht gut neu erfunden, weil sie in andere Epochen rein verschoben haben. Das finde ich, dass das dort ziemlich gut funktioniert hat. Wobei ich einfach den Zugang bei Filmen in der Hinsicht viel schlechter hinkriege, aber das mag ja vielleicht dann auch an mir liegen. Ich meine, das hat man ja jetzt oft genug in dem Podcast, dass ich offensichtlich keine Ahnung von Filmen habe und auch viel zu wenig sehe. Ja, aber wieso soll ich auch die Avengers 47 mir anschauen? Also, ja, naja.
Ja, weise im Übrigen, ich glaube, die machen mittlerweile auch das Geld nicht mehr, was sie so machen. Mit der Avengers vielleicht schon noch, aber die Zwischenfilme mittlerweile auch. Man merkt da auch, dass da die Luft ziemlich raus ist.
Welche Zwischenfilme? Aber ja, genau das meine ich.
Ja, aber ich bin noch immer aber bei dem Punkt, will das Publikum eben vielleicht auch nicht. Ich meine, wenn du dir erst recht bei Computerspielen mal anschaust, was die meisten gespielten Spiele sind aus dem Jahr X, dann hast du vorne das Ding, was früher FIFA heißt, jetzt heißt es, weiß ich nicht mehr, Football Club? Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwie anders, auf jeden Fall FIFA. Dann hast du Minecraft immer auch noch mal ganz vorne. Aber das ist ja auch alles alt. Also man lässt sich sehr wenig auf Neues ein. Warum eigentlich nicht?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass da öfter an den Stellen, wo viel Geld da ist, die Angst davor ist, dass man scheitern könnte und dann macht man halt irgendwie althergebrachtes und wenn das nicht funktioniert, hat man eine einfachere Ausrede. Ich denke schon, dass die Begeisterung in den Zielgruppen, dass du die durchaus hinkriegen kannst, aber dann musst du dir halt irgendwie richtig Mühe geben. Du musst dir ein neues Spielprinzip überlegen. Du musst es technisch gut umgesetzt bekommen und das passiert halt im Zweifel nicht durch einen Blockbuster, sondern das passiert im Zweifel erstmal durch irgendein Indie-Spiel, was ganz gut ankommt. Und da gibt es natürlich dann auch einige Beispiele. Ich meine, du hast jetzt eben gerade selber Minecraft genannt. Wie Minecraft entstanden ist, ist halt nicht mit Microsoft hinten dran, sondern eine Einzelperson, die auch mehrere Versuche gemacht hat. Also es ist schon machbar.
Ja, gut, aber das ist aber doch auch ein klassisches Muster, dass so eine Idee nach oben gespült wird und damit eben von, in dem Fall Microsoft, aufgekauft und dann hast du daneben noch drei, die es versuchen nachzumachen, mal mit mehr oder weniger Erfolg. Ich glaube, Dragon Quest Builder hat es noch einigermaßen geschafft mit Erfolg. Beziehungsweise, Gott, wie heißt denn das andere Ding, wo du auch eine Welt bauen kannst, wo Kinder so drauf abfahren?
Blogs oder was?
Roblox, genau. Weil da hängt halt dann immer schon wie wieder viel Geld dahinter irgendwo. Also da kommt eine Idee mal hoch und dann wird sie gleich so, ja,
Ausgeschlachtet.
kommerzialisiert. Ja, genau. Wie gesagt, der Mensch, glaube ich, will das auch so und ich verstehe das gar nicht. Und wie gesagt, wie man dann irgendwann auch in diese Überlegung auf das Ende kommt, dass man ausgerechnet Kommissar Rex neu macht. Sorry, aber da haut's mir irgendwann ein Vogel einfach raus. Wie hieß denn früher die Show mit Rudi Carrell, wo man sich mit irgendjemand verabreden konnte und dann wird man auf ein Date geschickt und so, wo sich drei Kandidaten oder Kandidatinnen immer vorgestellt haben?
Keine Ahnung. Aber
Das
offensichtlich hat es dir
kommt
Kommissar Rex
wahrscheinlich auch
sehr
noch.
angetan. Man muss dazu sagen, Elmar schaut Tatort und offensichtlich nicht Kommissar Rex.
Das ist richtig. Ja, Tatort, da hast du das gleiche Phänomen im Übrigen. Es gibt ja verschiedenste, also Tatort, die erstmal rein vom strukturellen Aufbau sind ja aus verschiedenen Anstalten raus, also vier Fernsehanstalten raus und sind meistens stationiert in der Stadt. Ja, ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber so tief wollen wir jetzt nicht reingehen. Und das sind Teams dahinter, die immer relativ ähnliche machen. So, und dann hast du die bekanntesten, die aus Münster, die ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm finde. Die einfach nur banal plump sind. Sorry, aber die Schauspieler mögen toll sein und so weiter. Mag alles sein, aber die sind so banal und plump, sind aber hochgefeiert. So, und dann hast du die aus Wiesbaden mit Moreau, der wirklich brillant ist, der wirklich immer Ideen drin hat. Ich meine, der hat es geschafft, meine komplette Tatort-Folge in Schwarz-Weiß zu machen. Das muss ich erstmal machen. Ja. Aber die sind dann immer so, ja, werden dann unter künstlerisch abgehakt und man toleriert das quasi mehr oder weniger. Und das finde ich immer so blöd, weil ich weiß nicht warum, ich möchte Fernsehen oder Kino oder sonst irgendwas ja konsumieren, um etwas in mir auszulösen und nicht um mich so warm, wohlig umarmen zu lassen und mir erstmal 2 Stunden zu sagen, die Welt ist nicht so schlimm. Ich hatte dieses Verlangen noch nie so krass. Ich will was Herausforderndes, nicht was Einschläferndes.
Ja gut, aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was der übliche Fernsehzuschauer so jeden Abend sich wünscht.
Aber warum
lieber Kommissar Rex geschaut.
Ja, aber dann bin ich wieder zurück. In der letzten Folge hatten wir Luhmann mit den Massenmedien. Nee, also es wird ja nur kein Mensch sich hinsetzen oder ach, der Kommissar Rex, der ist so toll und glaubt dann, dass das dann wirklich so, ja wohl wahrscheinlich schon.
Ja, aber bitte nichts intellektuell Anstrengendes, sondern leise vor sich hin plätschern, das ist schon bestimmt beliebt.
Und am Schluss war es der Gärtner, das wissen wir sowieso alle.
Das ist sowieso. Da hat auch Reinhard May drüber gesungen.
Hat er wirklich?
Ja.
Oh, siehst du, wusste ich jetzt nicht.
Ja, also deswegen, das seicht dahin, das funktioniert dann doch ganz gut und wahrscheinlich sehen wir auch deshalb immer dieselben Filme.
Ja, beziehungsweise ob. Und ich habe dir am Anfang schon öfters gesagt, schau dir mal Horrorfilme an, es gibt im Moment so ein Revival darin und wenn du irgendwas Neues sehen willst, das ist im Moment wirklich der Punkt.
Ja, ich verzichte gerne weiterhin.
Ach komm.
Okay, das geht auch ohne mich.
Im nächsten Besuch gehen wir 2-mal ins Kino und ich suche den Film aus.
Muss ich mir nochmal sehr genau überlegen.
Ich kann jedem Zuschauer jetzt nur schon mal den Film empfehlen mit dem Namen Weapons. Ein brillanter Film fand ich und der ist mal immer was Neues. Oder wenn man es ein Ticken älter haben will, ich glaube 5 Jahre alt oder so, dann war es Get Out. Wahnsinnig guter Film. Okay. Das ist wie gesagt Horrorfilme, aber immerhin mal was Neues. Ja, und nicht immer die Marvel Nummer 395 oder so.
Dass Reinhard May über der Mörder ist immer der Gärtner gesungen hat, ist übrigens schon länger her, als du auf dieser Erde wandelst. Die Veröffentlichung ist 1971 gewesen.
Alter Falt.
Krass, oder?
Ja, dann wird es Zeit für ein Remake davon.
Wahrscheinlich gibt es das schon und wir haben das noch nicht mitgekriegt.
Das ist möglich, ja. Ja, aber das Blöde ist halt auch, weil, wie soll man sagen, ich glaube ja schon auch, dass es ja durchaus andere Dinge gibt, die was Neues versuchen, auch im Computerspielbereich. Problem ist halt, wie findest du die? Wir hatten ja vorher schon das Thema, du musst über eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle drüber kommen, aber wie willst du im normalen Alltag so eine Aufmerksamkeitsschwelle haben, die gering ist? Das, was ja nicht funktioniert, ist ja, sich am Sinn zu setzen, Netflix anzumachen, mal durchzuscrollen, man findet schon was. Ehrlich, du findest nichts.
Nee, erstens das und zweitens, worauf basieren die Empfehlungen? Die basieren darauf, was hast du schon mal geguckt? Das heißt, dir wird quasi dasselbe wieder empfohlen. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen anders ist. Und so funktioniert es ja in dem Sinne leider auch mit den Computerspielen. Egal, ob das bei Steam oder wem auch immer ist, dir wird halt das empfohlen, was du schon mal gespielt hast, nur ja, das Spiel nebendran oder das nächste in der Serie. Mir geht's bis heute so, Tipps für Computerspiele kriege ich am ehesten von Freunden und Kollegen, die ein viel besseres Gespür haben und die wissen, ja, der Philipp interessiert sich für das und das und dann gibt's mal den ein oder anderen interessanten Tipp und dann habe ich wieder ein neues Spiel. Funktioniert 100-mal besser als jegliche Plattform bis heute.
Kann ich nur sagen, Claire Obscure 33.
Ja, das steht bei mir
Wirklich gut.
zumindest mal auf der Liste zu, man kaufen, wenn es günstig ist. Aber dazu müsste ich ja überhaupt mal meine ganze Liste an Spielen durchspielen. Das ist ein anderes Problem. Aber ich glaube, auch das hatten wir hier schon erwähnt.
Ja, Zeit ist immer so das Problem. Und deswegen ist es ja so ärgerlich, dass es so schwer ist, an so Perlen zu kommen. Weil die Zeit halt dann wenig ist und dann ärgert man sich eher in einem 0815-Film gesehen, so. Ja, immer wieder
Ja,
schade.
wie oft bist du schon im Kino aus dem Film rausgegangen, weil er einfach schlecht war?
Ehrlicherweise noch nie.
Okay, ich bin einmal aus dem Film rausgegangen, weil er einfach unglaublich schlecht war. Aber ich
Weißt du nicht?
bin mir nicht mehr im Klaren darüber, was das für ein Film war. Bin der Meinung, das ist irgend so ein Krimi gewesen und der war so überdreht an Klischees und bin ich weiß auch nicht mehr, mit wem ich da drinne war. Und ich habe noch einen zweiten Film, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern, wo ich eigentlich hätte rausgehen müssen, aber da sind wir im Sneak Preview gewesen, damals noch während dem Studium mit zwei Kumpels und ich weiß nicht mehr genau, es war halt irgendein Film, der uns interessiert hat und wir sind am Mittwochabend in die Sneak Preview und haben gehofft, dass der Film, der eigentlich dann erst am Donnerstag in die Kinos kommen sollte, halt um 23:45 Uhr schon anfängt und wir den sehen können. Es war dann irgendein, weiß es nicht, ob es Herr der Ringe war oder egal was. Also es wäre auf jeden Fall cool gewesen und stattdessen kam irgend so eine künstlerische Bearbeitung von Tristan und Isolde. Und wir drei Jungs im Kino mit Bier und wir haben uns eigentlich nur noch einen Spaß gemacht. Für die zwei anderen Menschen, die dann, oder vier, die in dem Kinosaal waren, war es wahrscheinlich nicht witzig, aber ja, da hätte ich rausgehen sollen, weil das war einfach nur schlecht.
Ja, da war aber die Erwartungshaltung dann auch, ich glaube, dem Film gegenüber unfair, möchte ich sagen.
Selber schuld, ja, das ist wohl richtig.
Ich meine, ich war schon lange nicht mehr im Sneak Preview. Die einmal wieder machen.
Ja, das haben wir früher, ja, zu Schulzeit, ja, nee, Schulzeiten, sondern zu Studienzeiten habe ich das öfter mit den paar Kumpels gemacht. Da haben wir das, ja, also mehrmals im Jahr bestimmt und dann hat das aber auch irgendwann komplett aufgehört. Also, aber eigentlich schon witzig.
Weil das war ja immer eine gute Gelegenheit, wirklich Filme mal zu sehen, auf die man normalerweise nicht gekommen hätte. Vor allem mir ist auch aufgefallen, da laufen auch teilweise Filme, die witzigerweise später gar nicht mehr laufen im Kino.
Ja,
Ich habe
das
da
ist
wirklich schon
richtig.
Filme gesehen, die kamen dann einfach nicht.
Ja, weil die schon im Sneak Preview so Typen wie wir drin saßen und gedacht haben, was ist denn das für ein Scheiß?
Nee, ich
Ja,
hatte.
ich gut.
Ich hatte da mal echt eine Verfilmung gesehen von einem anscheinend in Australien ganz bekannten Roman, der so ein bisschen bildend ist für die Volksszene dort, also was bei uns ein Faust quasi darstellt. Und das fand ich echt spannend, weil der Film war gut erstmal, er war spannend irgendwo auch, aber er kam halt danach nicht. Und das fand ich schon ein bisschen schade, weil, wie gesagt, also da drin, ich war unterhalten, habe das danach nur nachgelesen, habe eine Geschichte gelernt, die ich wirklich nicht kannte. Und ja, das war zum Beispiel eine der Perlen, die dann schon was gebracht haben. Aber das ist auch schon wieder, ich glaube, 3 oder 4 Jahre her, wo ich den Titel gar nicht mehr haben muss. Das ist immer das Problem, wenn man unterwegs ist auf Dienstreisen, dann kommt immer so abends so irgendwann der Moment, wo es so etwas melancholisch wird.
Ah, wo wir wieder bei Tristan und Isolde wären. Ach nein, weil da bin ich nicht hin zurück.
Ich kann Tristan und Isolde, kriege ich die Geschichte überhaupt noch? Hilf mir mal kurz. Tristan und Isolde war
Boah, blablabla.
auch falsch erwischt.
Ob ich das zusammenkriege, war das hier nicht auch im Rahmen von König Artus und so? Bin ich da richtig abgebogen? Ich bin mir nicht sicher.
Das ist der Moment, wo man sich, denke ich, jetzt wie fragen soll, ne?
Ja, ich habe echt keinen Plan mehr. Und von dem Film habe ich mir damals sowieso nichts gemerkt.
Zum einen ist es auf jeden Fall ein Richard Wagner.
Ja gut, also die Oper von Wagner, ja, das ist natürlich schon nochmal bekannt, aber die ursprüngliche Handlung, ich
Und
bin der
du
Meinung, da
hattest so
war
recht.
irgendein Ding dabei, von wegen hier Tristan ist schon für tot erklärt worden oder erkannt worden und dann gab es die tragische Liebesgeschichte und keine Ahnung was, aber ich krieg das nicht mehr zusammen. Also
Ja.
zu König Artus könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, aber das ist dann doch zu weit weg.
Ja, das ist auch so ein Bereich in der Geschichte oder sagen, da kenne ich mich null aus. Wenn man ist, Tristan ist der Sohn von Rivalin, dem König von Lonois, der in einem Krieg ums Leben gekommen ist. So, das ist der Satz, wo ich schon davor sitze und mir denke, ich habe leider keine Ahnung. Das ist auch ein bisschen schade, das gebe ich zu.
Ja, okay. Also ist jetzt nicht unbedingt mein Stoff. Gibt's bestimmt. Also oder wäre vielleicht auch nicht schlecht, sich damit auszukennen. Aber nee, ist
Du hättest dir den Film anschauen sollen. Das war exakt an der Finger.
ja, weiß ich nicht. Ich schick dir mal welcher Film es genau gewesen ist. Dann guckst du den mal an und dann bildest du dir bitte da deine Meinung und nicht als Sofatrainer.
Ja, das sage ich dir exakt. Also bei Minute 33 der Jump Cut, ich hätte ihn nicht gemacht. Ach ja. So. Aber ich glaube, jetzt habe ich mich langsam genügend ausgekotzt.
Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Lieblingsprofilierungskumpel in dem nächsten Meeting und vielleicht fragst
Das
du ihn
wird
mal
schon.
danach, wen er auswechseln möchte.
Oh ja, das mal.
Oder schlägst ihm vor, dass er mal
Ah.
ausgewechselt wird? Das wäre vielleicht auch was.
Wenn ich könnte.
Ja, das hat man leider nicht in meiner Hand.
Es ist wahr.
Gut.
Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel Spaß in der Mitte Deutschlands und wir hören uns wieder in spätestens einem Monat.
So schaut's aus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.